In den letzten Wochen hatten wir ja so eine Art Predigtserie, in der die Geistesgaben stark betont wurden. Wir haben uns als Gemeinde auf den Weg gemacht, unser Potenzial, welches Gott in uns hineingelegt hat, zu entdecken. Und da das nicht alles nur von der Kanzel geschehen kann, haben wir auch ein Seminar zu diesem Thema angeboten. Und circa 20 Teilnehmer haben sich auf diese Entdeckungsreise gemacht und sind auch noch dabei. Also es gibt noch 3-4 Termine und gehen dieses Buch durch. Dienst, entdecke dein Potenzial. Und wir werden heute das letzte Mal die Gaben in dieser Predigtserie machen, also zum Thema machen. Also ist das der Abschluss sozusagen. Und dazu gibt es folgenden Predigttext, der in 1. Petrus 4, Vers 10 steht. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Was haben wir eigentlich bisher so gehört zu diesem Thema? Am Anfang ging es darum, wie erfüllte Mitarbeit aussieht. Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses Dreieck, was Stefan Anfang Januar euch gezeigt hat. Das war so ein Dreieck, das aus 3 Komponenten stammte. Aus dem Sollen, aus dem Wollen und aus dem Können. Also erfüllte Mitarbeit besteht daraus. Und dabei ist aufgefallen, wenn einer dieser Komponenten fehlt, dann läuft es nicht gerade ganz rund. Wenn wir etwas machen sollen und es auch wollen, aber es nicht können, dann frustrieren wir ziemlich schnell. Wenn wir etwas machen sollen und es auch können, aber nicht wollen, dann verweigern wir uns ja eigentlich. Und wenn wir etwas wollen und es auch können, aber nicht sollen, kann es auch ziemlich schnell zu Konflikten kommen, weil es einfach gerade nicht dran ist. Und da kommt natürlich auch gleich Fragen auf. Was will ich denn auch eigentlich? Also mein Wollen. Was kann ich überhaupt? Wie sieht das auch aus mit meinem Sollen? Was soll ich eigentlich tun? Danach, nach diesem Thema, hatten wir Römer 12 gehabt als Predigttext. Es ging vor allem darum, woran wir unsere Gaben messen sollen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich habe hier eine Waage stehen haben, ein paar Gläser, einen Messstab und habe damit was symbolisiert. Und zwar, dass wir uns nicht an eine Größenangabe halten sollen. Wie viel sollen wir eigentlich tun? Es ist keine Mengenangabe von wegen, wie stark und wie groß etwas passieren soll. Oder wie die Wirkungen denn letztendlich sind. Wir sollen uns nicht daran orientieren, sondern allein am Evangelium sollten wir uns messen bzw. orientieren. Und das Hauptkriterium dabei war die Liebe. Danach hat Stefan auch nochmal stärker betont, dieses Thema Liebe, als es um die Fußwaschung ging. Er hat damit deutlich gemacht, also Jesus hat damit deutlich gemacht, worauf es eigentlich ankommt. Und damit die Jünger, die die Füße gewaschen bekommen haben, damals das auch nicht falsch verstehen oder irgendwie verwirrt gucken, der Petrus hat ja das erst verweigert, hat Jesus das auch gleich nochmal gesagt, ihr sollt das Gleiche tun, was ich mit euch tue. Ihr sollt dienen. Sie sollen sich ein Beispiel daran nehmen, was Jesus getan hat. Jesus, Paulus und Petrus fordern immer wieder die Gläubigen auf, also auch uns, etwas zu tun und ihre Gaben einzusetzen. Wir werden aufgefordert, unsere Fähigkeiten einzubringen. Es wird an uns appelliert, nicht überheblich zu sein, aber auch nicht von uns niedrig zu denken. Und wir haben die Liebe als Maßstab bzw. als Orientierung dafür, wie unsere Gaben auch einzusetzen sind. und auch in 1. Petrus 4, Vers 10 werden wir heute aufgefordert, unsere Gaben einzusetzen. Wir sollen einander dienen und nicht uns selbst. Und genau dann tun wir nämlich auch das Richtige, so wie es Petrus bildlich beschreibt, indem er sagt, dass nicht wir, dann sind wir nämlich gute Verwalter. So wie ein Verwalter, der mit den richtigen Geräten und auch mit den richtigen Mitteln und auch mit den richtigen Arbeitern zum Beispiel ein Grundstück gut koordiniert und bearbeitet. Ist ja auch richtig so. Und wahrscheinlich würde jeder von euch mir zustimmen. Die Gemeinde braucht die Gaben, damit sie bestehen bleibt. Ohne die Gaben, ohne das Einbringen von Menschen, könnte die Kirche, auch unsere Gemeinde, nicht existieren. Und wenn sich nur wenige einbringen, dann wird es wahrscheinlich nicht so rund laufen. Das macht Paulus auch immer wieder deutlich mit dem Bild des Körpers. Wenn jemand sich verweigert, dann kann der Organismus nicht voll funktionsfähig arbeiten. Wenn wir keine Augen hätten, könnten wir nicht sehen. Der ganze Körper wäre beeinträchtigt, nur weil wir keine Augen hätten. Wir müssten uns anders einstellen darauf, auf die Situation. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Körperteile. Es gibt vielfältige Gaben, die in der Gemeinde vorkommen und die wir hier auch vor Ort brauchen. Und in dem Seminar, welches wir durchführen, gibt es 20 Gaben ungefähr, die definiert sind. 20 Stück, schon einiges. Ohne diese Fähigkeiten könnte die Gemeinde sich nicht gestalten, keine Gestalt annehmen. Wenn niemand hier in der Gemeinde die Gabe der Leitung hätte und auch nicht der Organisation, dann wäre hier wahrscheinlich viel Chaos. Ein jeder würde das machen, was ihm gerade vielleicht in den Kopf kommt, aber es wäre nicht zielführend. Und es wäre auch nicht alles geplant, sondern eher spontan. Viele Leute würden sich in die Quere kommen. Es würde vielleicht sogar noch Streit dabei entstehen. Was ist, wenn wir niemanden hätten, der handwerklich begabt wäre? Ich glaube, das Haus würde nicht mal hier stehen. Die ganze Gemeinde hat sich ja hier eingebracht. Was wäre, wenn keiner von euch einen Hammer halten könnte? Viele Dinge würden hier brach liegen, vielleicht sogar das Gebäude gar nicht stehen. Wenn niemand die Gabe des Helfens hätte, dann würden wahrscheinlich viele von uns auch einfach hilflos sein. Sie würden keine Hilfe erfahren und in ihrer Not auch bleiben und vielleicht daran auch zugrunde gehen. Und dieses schöne Klima, was wir auch hier in unserer Gemeinde pflegen, wäre ja auch gar nicht möglich, wenn einige von euch nicht die Gabe der Gastfreundschaft hätten. Wenn einige wirklich von euch keine Lust hätten, oder wenn ihr alle keine Lust hättet, Menschen zu sich nach Hause einzuladen oder zu Veranstaltungen oder sonst irgendwohin, mit anderen Leuten was zu unternehmen, hätten wir dann hier so eine gute Gemeinschaft? Ich glaube nicht. Wir wären uns alle ziemlich fremd. Es gäbe noch viel mehr Gaben, die ich hier gar nicht alle aufzählen möchte. Also wenn man 20 hier aufzählt und Beispiele dafür macht, wäre die Liste lang. Wer aber Interesse hat, der kann auch gerne auf mich oder Stefan zukommen. Wir haben eine Liste, wo alle Gaben aufgelistet sind mit Bibelstellen und auch ein kleines Beispiel. Dient einander mit der Gabe, die ihr geschenkt bekommen habt. Und so fordert Petrus uns auf. Und als Christen sagen wir ja natürlich brav, ja, stimmt ja. Auch anhand der Beispiele wurde ja deutlich, ohne die Gaben geht's nicht. Der Apostel Petrus hat ja recht. Wir nicken einmütig, weil wir ja merken, ohne das geht es nicht. Eine Aufforderung, man könnte vielleicht auch sagen, ein Befehl an uns. Jetzt macht doch endlich was. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die letzten Wochen habe ich darüber nachgedacht, warum fordern die neutestamentlichen Briefe uns immer wieder auf, etwas zu tun? Es sieht also in der Gemeinde so aus, dass sich nicht alle bemühen, dass sich nicht alle einbringen. Alle sagen, dass etwas getan werden muss und sie stimmen auch den Aposteln zu, aber nicht jeder Christ in der Gemeinde engagiert sich auch. Deswegen fordert Paulus, Petrus und wie sie auch alle heißen, die Gemeinde immer wieder auf, endlich mal richtig anzupacken. Und immer wenn man das hört, jetzt mach was, da ist was in der Gemeinde. Du sollst arbeiten. Du sollst was machen. Also, ich bekomme da immer den Eindruck, da steht einer mit einem erhobenen Zeigefinger. Mach doch etwas. Ich soll mich moralisch ohrgefeigt fühlen, weil ich mich nicht genug engagiere. Petrus steht neben mir und sagt mir die ganze Zeit, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Und ich nehme mal an, viele von euch oder einige, ich will euch jetzt nicht vereinnahmen, aber denken vielleicht auch ab und zu mal jetzt in der letzten Zeit, ja, ihr Pastoren, könnt ihr vielleicht auch mal aufhören, immer diesen Moralapostel zu spielen? Es geht hier die ganze Zeit um Gaben und wir sollen uns einbringen. Und wenn solche Gefühle in einen hochkommen, dass man sich gedrängt fühlt, wenn man eine Abwehrhaltung einnimmt, dann hat man vielleicht etwas aus dem Blick verloren. Oder man ist doch vielleicht zu aufdringlich, die Pastoren. Aber es könnte auch sein, dass man was aus dem Blick verloren hat. Warum soll ich eigentlich hier sein? Warum bin ich hier in der Gemeinde? Warum bin ich hier in diesem Gottesdienst, in der Baptistengemeinde und sitze hier auf diesem Stuhl. Die Antwort ist, weil du ein Kind Gottes bist. Weil Gott dich angenommen hat und weil er dich liebt, sitzt du nun hier. Jesus hat dich erlöst. Das ist zunächst der alleinige Grund, warum du heute hier im Gottesdienst sitzt und zur Gemeinde gehörst. Nur, dass du hier sitzt, das ist der alleinige Grund. Und wenn Christen von Erlösung reden, dann meinen wir immer, dass wir befreit worden sind. Wir haben Rettung erfahren. Wir sind losgekauft, wir sind freigekauft worden. Und das meint Erlösung. Wir sind frei. Wir sind Kinder Gottes, weil wir erlöst worden sind. Aber wovon? Wovon sind wir erlöst? Wenn wir von Erlösung reden, dann müssen wir doch auch sagen können, unter welchen Mächten wir Menschen stehen oder standen und von welchen wir nun befreit sind oder auch noch werden müssen. Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, unter welcher Herrschaft wir stehen. Wir stehen nämlich unter der Herrschaft der Sünde. Und Sünde ist, dass wir Menschen die schöpferische Liebe absagen. Es ist die Liebe, der wir auch unser Dasein verdanken, unsere Existenz, dass wir am Leben sind, also hier auf Erden. Wir sind Geschöpfe Gottes, weil uns Gott liebt, weil er hat uns so lieb, dass er uns einfach machen wollte. Er hat einen schönen Gedanken mit uns. Und nun besteht die Sünde und wir Menschen missachten, wir verleugnen und verraten diese Liebe. Wenn wir uns nun vor diesem Ursprung unseres Lebens lossagen, wenn wir davon weggehen, dann bestreiten wir diese Bedingungen, die vorexistiert haben, unserer eigenen Existenz, unseres eigenen Daseins. Wir bestreiten das. Und sich von dieser göttlichen Liebe loszusagen, heißt, den Tod wählen. Daher ist das biblische Zeugnis, dass wir unter der Herrschaft der Sünde und des Todes stehen. Wir stehen gerade unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, wenn wir nicht zu Jesus kommen. Gott hat nämlich einen Heilsplan gehabt. Und In diesem Zusammenhang sprechen wir Christen, dass wir erlöst worden sind, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Mit dem Begriff Erlösung kommt auch zum Ausdruck, dass der Mensch ja eigentlich vorher gefährdet war. Er war bedroht, er war unterdrückt und er kann sich nicht selbst helfen. Und er kann sich nicht selber aus dieser Not befreien, aus dieser Unterdrückung. Und leider Gottes kommt es auch immer wieder vor, dass Kinder misshandelt, vergewaltigt und unterdrückt werden. Und in anderen Ländern werden sogar Kinder versklavt, sie werden zur Arbeit gezwungen, weil sie sich nicht wehren können und dadurch auch billig sind. Und diese Kinder können sich nicht einfach so befreien, weil sie nicht die Möglichkeit haben, weil sie nicht die Kraft haben und weil sie auch nicht wissen, wie sie sich gegen einen stärkeren Erwachsenen wehren sollen. Diese Kinder brauchen Schutz von außen. Und genau wie solche Kinder brauchen wir Gottes Hilfe, um befreit zu werden von der Sünde, die auf uns gerade liegt, die uns unterdrückt, die uns misshandelt, weil wir ihre Sklaven sind. Wie äußert sich das in unserem Leben? Wie äußert sich die Sünde in unserem Leben? Das, was uns daran hindert, der Liebe zu vertrauen, das ist nämlich Sünde. Daran äußert sich das. Denn alles, was einem Menschen daran hindert, sich für Gott zu eröffnen und von ihm her sein Leben bestimmen zu lassen, ist verursacht von der Sünde. Ein Beispiel dafür könnte sein, dass ich immer versuche, meinen eigenen Vorteil auszunutzen. Ich muss immer der Erste sein. Und die anderen dürfen nicht gleich platziert sein. Ich möchte immer vor den anderen sein. Nicht in der Schule, nicht im Beruf und vielleicht sogar auch im Sportverein oder bei anderen Hobbys. Ich muss immer vorne dabei sein und alle anderen weit hinter mir lassen. Und ich lese auch gerade ein Buch, das ist ein Kriminalroman. Da ist ein Beamter, ein Kriminalbeamter in der Mordkommission. Das spielt in den 20er Jahren und da ist ein Mord passiert bei einer Schauspielerin. Und der Kommissar ist der Erste an diesem Tatort und hat das alles bearbeitet und hat das alles aufgenommen. Und er bekommt ganz schnell mit, dass dieser Fall nicht seiner sein soll. Dieser Fall soll abgegeben werden an einen höherrangigen Beamten. Darauf hat er aber keinen Bock. Und deswegen geht er los und lässt sich gar nicht mehr in der Polizeistelle blicken, damit er seinen Kollegen nicht begegnet, dass niemand ihm sagen kann, dass dieser Fall ihm nicht mehr gehört. Und er geht auf eigene Faust los, um diesen Fall zu lösen. Und all die Informationen, die er im Alleingang ermittelt, behält er vorerst nur für sich, damit er so tun kann, dass er den Fall ganz alleine gelöst hat. Er will Eindruck schinden, er will Erfolg haben, damit er auf dieser Karriereleiter nach oben steigen kann. Geht ganz schief, aber weiter erzähle ich nicht. Müsst ihr selber das Buch lesen. Aber in seinem Vorgehen übergeht er auch viele Menschen. Es entstehen Gefühle wie Wut. Es sind Menschen wütend auf diesen Mann. Es sind Menschen enttäuscht von diesem Mann, weil er einfach nicht da ist. Und es ist auch Verständnislosigkeit bei einigen da, weil sie nicht wissen und nachvollziehen können, was geht in diesem Mann vor. Und das ist ein Beispiel, wie sich Sünde in unserem Leben auch äußert. Und Jesus überwindet diese Macht der Sünde. Er bekommt es mit all diesen Mächten zu tun. Er wird von ihnen angegangen, er wird von ihnen versucht und muss ihre Gewalt erleiden. Aber sie können ihn nicht gewinnen und auch nicht unterwerfen. Indem Jesus Christus die Macht der Sünde und des Todes bis auf den Grund durchleidet und überwindet, der hat es ja besiegt, hat er uns Menschen aus der Gefangenschaft geholt. Erlösung. Wir sind frei. Diese widergöttlichen Mächte toben sich sozusagen an ihm aus, aber weil sie kein Recht an ihm gewinnen, weil sie ihn nicht zu fassen kriegen, darum erhalten sie auch keine Macht über ihn. Und zuerst habe ich mir so vorgestellt, Jesus ist wie Superman. Superman, da reißt er seine Brust auf sozusagen und dieses tolle S ist da und Superman steht vor irgendwelchen Kriminellen und die schießen mit Pistolen auf ihn und alles prallt an ihn ab. Ja, so dachte ich, aber durchleidet Superman irgendwas? Nimmt er Schmerzen wahr? Nein. Superman ist vielleicht doch nicht irgendwie das Beispiel, was man irgendwie nehmen könnte für Jesus. Vielleicht ist Jesus doch eher wie so ein Fisch. Komisches Beispiel. So ein glitschiger Fisch, den man mit bloßer Hand fangen möchte. Und wenn man zupackt, dann kriegt man ihn vielleicht nicht richtig. Er flutscht immer wieder weg. Dieser Fisch hat Schreckenssekunden. Dieser Fisch, er leidet etwas. Aber der Fänger, der kriegt ihn nicht. Er kriegt ihn nicht zu fassen, weil der Fisch immer wieder entgleitet. Vielleicht kam ich auf dieses Beispiel, weil ich auch ab und zu angel, aber es ist auf jeden Fall, macht deutlicher, dass Jesus nicht Superman ist, sondern dass Jesus auch was erleidet. Und die Attacken der Sünde laufen also ins Leere. Sie kriegt ihn nicht. Und deswegen hat Jesus das alles überwunden. Der Mensch ist also erlöst. Er ist frei geworden. Wir leben also nun in Freiheit. In kompletter Freiheit. Und diese Freiheit ist aber falsch verstanden, wenn sie wieder darauf abzielt, dass wir alles tun können, was uns auch wieder in den Sinn kommt. Die Bibel beschreibt es so, dass das Erlösungswerk eigentlich ein Herrschaftswechsel ist. Jesus ist nun der Herr meines Lebens. Die Christen werden jetzt wahrscheinlich brav nicken. Ja, Jesus, mein Herr. Aber Menschen, die davon noch nie gehört haben, die jetzt erst damit anfangen, irgendwie von Jesus zu hören und in der Bibel vielleicht zu forschen und die andauernd hören, ja, wir sind frei geworden und plötzlich heißt es, ja, du sollst unter die Herrschaft des Herrn, du sollst unter die Herrschaft von Jesus kommen. Da ist erstmal dieser Kontrast, hä, einerseits, wieso bin ich jetzt frei, aber ich bin doch irgendwie wieder gefangen in einer Herrschaft. Und dieser Einwand lässt sich sogar vielleicht noch dadurch verstärken, dass der Anschein entsteht, dass dieser Herr, also dass Jesus, habe mit seinem Blut und seinen unschuldigen Leiden und Sterben uns erworben. Er hat uns damit, ja, er hat im Grunde genommen etwas bezahlt für uns und deswegen sind wir jetzt in seinem Besitz. Wie passt das zusammen? Frei sein, Erlösung, aber auch Herrschaftswechsel. Wenn man sich aber vorstellt, dass Jesus Christus die menschgewordene Liebe Gottes ist, so werden solche Aussagen eigentlich missverständlich. Sie werden missverständlich, wenn wir jetzt sagen, du bist wieder ein Gefangener. Oder wenn man den Gedanken dorthin führt, man ist unter einer Herrschaft. Behalten wir also im Blick, was über das Wesen Gottes zu sagen ist, dann ist es nicht nur akzeptabel, sondern notwendig, Erlösung und damit auch Befreiung als Herrschaftswechsel zu denken. Denn es gibt kein Niemandsland, keine neutrale Zone zwischen Lieblosigkeit und Liebe. Wie will man sich da? Wer will sich da irgendwie, gibt es da einen dazwischen? Da gibt es keine graue Zone. Gibt es nur schwarz oder weiß? wäre die Erlösung von diesen widergöttlichen Mächten nicht zugleich eine Befreiung zur Liebe, so wäre sie nicht Erlösung und Befreiung, weil wir ja dann doch noch unter der Sünde stehen. Also unter der Lieblosigkeit. Also nur schwarz oder weiß, lieblos oder Liebe. Warum sitzen wir hier im Gottesdienst? Weil Gott uns erlöst hat. Er hat uns befreit. Und nun stehen wir nicht mehr unter dieser Herrschaft der Lieblosigkeit, sondern unter der Herrschaft der Liebe. Hier wird wieder einfach deutlich, wie groß Gottes Liebe zum Menschen ist. Er will einfach, dass wir nicht lieblos sind. Lieblos mit ihm und lieblos untereinander. Und nun ist es aber auch so, dass nicht alle Menschen bis jetzt unter der Herrschaft der Liebe stehen. Dass sie nicht in diesem Bereich der Liebe sind. Aber Gott will, dass sie es sind. Und deswegen hat er diejenigen, die schon in seinem Herrschaftsbereich sind, den Auftrag gegeben, die verlorenen Menschen zurückzuholen. Deswegen gibt es die Gemeinde, damit vor Ort Menschen gewonnen werden können und auch in seine Nachfolge gerufen werden können. Daher hat Gott uns auch die Gaben geschenkt, damit das Gewinnen und das Rufen in die Nachfolge überhaupt möglich ist. Und darum ist es auch legitim, immer wieder die Christen aufzufordern, dass sie ihre Fähigkeiten einsetzen, so wie es Petrus macht. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes, damit Menschen für Gott gewonnen werden können. Lasst uns jetzt auch in dieser Zeit, also auch in der Passionszeit, daran denken, was Jesus für uns getan hat, damit wir nun frei sind, damit wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sind. Und lasst uns auch unser Leben nun auch von der Liebe bestimmen. Lasst unseren Dienst unter die Herrschaft der Liebe auch stellen. Amen.